Ich möchte heute Morgen mal mit einer Frage beginnen. Wer von euch hier im Raum spricht mindestens drei Sprachen? Einfach mal ein Handzeichen. Drei Sprachen, das sind einige. Wer von euch spricht vier Sprachen? Ich sehe immer noch einige Hände oben. Fünf? Okay, ich glaube, es waren vier, oder? Sehe ich da oben auf der Empore noch eine Hand? Vier. Ich möchte euch heute Morgen eine Person vorstellen, die sage und schreibe 40 Sprachen gelernt hat. Die Rede ist von William Carey. William Carey gilt als Vater der modernen Mission. Er wird am 17. August 1961 in Großbritannien geboren, wächst in einer Weberfamilie auf. Er lernt dann das Handwerk des Schuhmachers und schon bald nach seiner Bekehrung, also nach seiner bewussten Hinwendung zu Jesus Christus, wird er Pastor einer Baptistengemeinde. Er bringt sich selbst Hebräisch, Griechisch und Latein bei. Und auf einer Südseereise, einer Entdeckungsreise zusammen mit James Cook, da bekommt er ein Herz für die fernen Heiden und es ist ein innerlicher Drang danach, ihnen das Evangelium zu bringen, an die Enden der Welt. Er kommt zurück nach England, er erzählt von seinen Plänen, aber seine Pläne werden von der Kirchenkonferenz abgelehnt. Bald darauf hält Carey eine Predigt, die zur Gründung der allerersten nichtstaatlichen Missionsorganisation aller Zeiten führt. Im Jahr 1793 segelt er dann selber nach Indien, um dort unter großen Strapazen als einer der ersten Missionare Indiens überhaupt anzufangen. Sein Leben wird zu den beeindruckendsten 40 Jahren der Weltmission. Gott macht aus William Carey den wahrscheinlich fruchtbarsten Bibelübersetzer und Gemeindegründer der Kirchengeschichte überhaupt. Wie gesagt, er erlernt 40 Sprachen und übersetzt zusammen mit seinen Mitarbeitern Bibeln und Bibelteile in 40 verschiedene Sprachen. Seinem Vorbild ahmen dann in den nächsten 200 Jahren ganz, ganz viele Missionare nach und Gott gebraucht ihn, um eine Bewegung der Weltmission in Gang zu setzen. William Carey gilt auch als derjenige, und das ist offiziell bestätigt, der meinen heutigen Predigttext wiederentdeckt hat. Das, was Luther, Calvin und Zwingli übersehen haben, das hat William Carey wiederentdeckt. Mein Predigtthema heute Morgen lautet: Weltbewegend, der große Missionsauftrag. Der Predigttext kommt, wie gesagt, aus Matthäus 28, 18 bis 20 und ich möchte den Text einmal am Stück vorlesen. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Dieser Text ist der krönende Abschluss des Matthäus-Evangeliums und er steht in einem ganz interessanten Zusammenhang. Jesus ist auferstanden. Das ist das, was die Frauen am Grab von einem Engel zu hören bekommen. Bald darauf erfahren die Frauen, sie bekommen die Info, Jesus möchte die Jünger, die 11 Apostel, jetzt in Galiläa treffen. Und diese Ortsangabe ist nicht unwichtig. Warum Galiläa? Ich meine, warum nicht Jerusalem? In Jerusalem sind die Jünger. Jerusalem ist das Zentrum und eigentlich könnte man sich ja denken, direkt vorm Tempel, das wäre doch der geeignetste Ort für ein Wiedersehen, für die Präsentation des Auferstandenen. Warum Galiläa? Jesus sagt, ich will euch in Galiläa wiedersehen. Galiläa ist der Ort, wo die Geschichte zwischen Jesus und seinen Jüngern begann. Und dieser Ort weckt Erinnerungen. Vielleicht kennt ihr das auch in eurem Leben. Es gibt so gewisse Orte in unserem Leben, die wecken Erinnerungen. Meine Frau und ich sind vor circa 11 Jahren auf einer Jugendfreizeit in Schweden am Strand zusammengekommen. Und ich kann euch sagen, ich würde gerne nochmal an diesen Strand. Einfach, weil da alles zwischen uns begann. Da hat es seinen Anfang genommen und manchmal habe ich Sehnsucht danach, wieder an diesen Strand zu fahren, weil ich so viel mit ihm verbinde, weil er der Beginn der Beziehung zwischen meiner Frau und mir ist. Wir kennen das, wir kennen vermutlich solche Orte in unserem Leben und so ein Ort war Galiläa. Da fing alles an. Da hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Da haben die Jünger alles stehen und liegen gelassen und haben gesagt, ja, Jesus, ich setze mein Leben auf eine Karte. Ich will dir folgen, ich will für dich leben. Das war Galiläa. Und Jesus setzt ein Zeichen, nachdem die Jünger scheinbar so völlig versagt haben. Zwischenzeitlich sah es so aus, als wenn die Mission gescheitert wäre. Jesus ist gestorben. Die Jünger haben versagt, haben völlig versagt. Sie sind beispiellos gescheitert. Zwei Kapitel zuvor in Matthäus 26 heißt es, sie verließen ihn alle und flohen. Völlig versagt. Und jetzt besiegt Jesus den Tod und er sagt, kommt, wir fangen nochmal von vorne an. Wir treffen uns in Galiläa, da wo alles begann. Aus Vers 16 erfahren wir auch, dass Jesus sie auf einen Berg bestellt und auch das hat einen Hintergrund. Was verbinden die Jünger mit einem Berg? Die Jünger kennen das Alte Testament. Auf einem Berg gab Gott Mose die 10 Gebote. Und auf einem Berg spricht Jesus jetzt den größten Auftrag aus, der je ausgesprochen wurde. Auf einem Berg. Auf einem Berg haben sie die größte, die wahrscheinlich bekannteste Predigt von Jesus gehört, die Bergpredigt. Und auf einem Berg richtet Jesus seine letzte Predigt, seine letzten Worte nun an die Jünger. Plötzlich steht er vor ihnen und dann heißt es in Vers 18, und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach. Also eigentlich müssen uns diese Verse bereits umhauen, weil Jesus spricht, er war gerade noch tot. Stellt euch mal vor, einer von euren Verwandten, der ums Leben gekommen ist, der gestorben ist, steht plötzlich vor euch und hat euch was zu sagen. Also das ist kein Moment für ein Smalltalk. Da stehst du erstmal da und bist mindestens verwirrt, voller Ehrfurcht. Jesus, der gerade tot war, sie haben ihn sterben sehen, steht vor ihnen und er spricht. Eine besondere Situation und das, was er sagt, hat Gewicht. Er stellt sich ihnen vor als der allmächtige Auftraggeber. Jesus sagt in Vers 18, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Wisst ihr, was interessant ist? Der Missionsbefehl setzt nicht beim Menschen an. Der Missionsbefehl setzt bei der Vollmacht Christi an. Natürlich wissen die Jünger, dass Jesus Vollmacht hat. Am Ende der Bergpredigt heißt es, er lehrte in Vollmacht und nicht so wie die Schriftgelehrten, wie die Theologen. In Matthäus 9 beweist Jesus, er hat die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Das hat er seinen Jüngern gezeigt. Sie haben all die Wunder gesehen. Sie wussten eigentlich, dass Jesus Vollmacht hat. Aber diese Aussage hier ist so allumfassend. Mir ist alle Macht gegeben. Wisst ihr, wer alle Macht hat, ist allmächtig. Wer allmächtig ist, ist Gott. Vor ihnen steht die zweite Person der Gottheit, Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Sieger über den Tod, der König aller Könige, der Herr aller Herren. Alle Macht im Kosmos liegt beim Auferstandenen Jesus. Neben seiner Macht zählt keine andere Macht auf dieser Welt. Schaut mal, Satan wollte in Matthäus 4 Jesus die Reiche dieser Welt anbieten. Jesus hat gehorsam dieser Versuchung widerstanden, aber jetzt nach seiner Auferstehung hat er mehr Macht bekommen, als Satan ihm hätte je anbieten können. Es ist eingetreten, was Paulus in Philipper 2 beschreibt. Philipper 2, da heißt es in den Versen 8 bis 11, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist, dass in den Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Dieser Jesus steht jetzt vor ihnen, der Sieger von Golgatha, der Retter der Welt. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Ich habe mir mal die Frage gestellt, warum beginnt der Missionsbefehl mit diesen Worten? Und der nächste Vers baut ja darauf auf. In Vers 19 heißt es nun, eine Schlussfolgerung aus Vers 18. Warum beginnt der Missionsbefehl mit diesen Worten? In den nächsten Versen sagt Jesus, Macht zu Jüngern. Und aus Vers 18 wird ersichtlich, er hat die Autorität, ihnen das zu sagen. Vor dem Tod Jesu haben Menschen seine Vollmacht angezweifelt. Aus welcher Vollmacht heraus handelst du? Wer hat dir zugestanden, das überhaupt zu tun? Das war öfter mal eine Frage. Aber nach der Auferstehung sind all diese Fragen beseitigt. Er hat alle Vollmacht. Und der Punkt ist, wenn der König des Universums dir einen Auftrag gibt, dann solltest du lieber gehorchen. Schaut mal, wenn unser Arbeitgeber uns sagt, morgen um 7 Uhr stehst du auf der Matte, da kommen wir doch gar nicht auf die Idee, erst um 9 zu erscheinen, oder? Also wenn der Arbeitgeber sagt 7, dann sind wir um 7 da. Wenn dein Prof dir sagt, die Bachelorarbeit ist abzugeben am 1. des Monats, wir kommen nicht auf die Idee, am 12. die Sache einzureichen, weil wir Autoritäten akzeptieren. Und deswegen, bevor Jesus sagt, macht zu Jüngern, macht er hier deutlich, wer er ist. Er ist der Allmächtige. Er spricht diesen Befehl aus, wir sollten lieber gehorchen. Er spricht ganz konkret einen weltweiten Auftrag aus, und das ist mein zweiter Punkt, der weltweite Auftrag. Ich lese mal die Verse 19 und 20a. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Geht nun hin, weil ich alle Vollmacht habe, alle Autorität, deswegen jetzt geht, ich kann es von euch erwarten, ich bin der Auftraggeber, ich habe die Vollmacht. Aber ich glaube, da spielt auch noch ein anderer Gedanke mit rein, weil ich der hohe, erhabene König bin, deswegen soll es mehr Menschen geben, die mich anbeten, deswegen geht hin und macht zu Jüngern, macht noch mehr Leute zu Anbetern. Von der Grammatik her ist der Hauptauftrag in diesen Versen, macht zu Jüngern. Und die nachstehenden Verben, sie zeigen uns, wie das geht. Man könnte auch übersetzen, macht zu Jüngern, indem ihr tauft, macht zu Jüngern, indem ihr lehrt. Wenn hier vom Taufen die Rede ist, dann ist der Glaube natürlich vorausgesetzt. Das sehen wir immer wieder, auch in der Praxis, dann in der Apostelgeschichte. Es heißt immer zuerst, bekennt eure Sünden, glaubt an Jesus und lasst euch taufen. Aber gerade zur Zeit der Bibel war die Bekehrung und die Taufe, der Glaube und die Taufe, die sind so eng miteinander verknüpft, dass wir das hier zusammen sehen müssen. Wenn hier davon die Rede ist, tauft sie, dann schließt das natürlich mit ein, führt sie erstmal zu Jesus. Und direkt danach folgt eben auch die Taufe. Damit beginnt die Nachfolge mit der Taufe, mit der Bekehrung. Und dann heißt es hier aber auch, dass die neuen Nachfolger unterrichtet werden sollen. Schaut mir, ihr Lieben, der Missionsbefehl ist nicht abgeschlossen, wenn sich ein Mensch bekehrt. Damit ist der Missionsbefehl noch nicht abgeschlossen. Wenn er sich bekehrt, das ist der erste Schritt, wenn er sich taufen lässt, dann soll er jetzt aber auch unterrichtet werden. Denn Jesus sagt, lehrt sie zu halten, alles, was ich euch befohlen habe. Da denken wir natürlich gerade im Rahmen des Matthäus-Evangeliums an die Bergpredigt. Da hat Jesus sehr viel gelehrt. Wir denken an die Gleichnisse, wir denken an Jesu Vorbild. Und deswegen tun wir gut daran, neu bekehrte Menschen erstmal in die Evangelien einzuführen. Was hat Jesus gelehrt? Wie hat Jesus gelebt? Er ist das ultimative Vorbild. Aber auch der Rest der Bibel ist wichtig, weil wir aus 2. Timotheus 3, Vers 16 erfahren, dass die ganze Schrift nützlich ist zur Belehrung. Jesus sagt, tauft sie und lehrt sie. Das heißt, es muss in einer Gemeinde immer eine gute Balance aus Evangelisation und vertiefender Lehre geben. Aus Menschen, die Gott fern sind, sollen völlig hingegebene Nachfolger werden. Das ist eine große Bandbreite. Da haben wir einiges zu tun. Aber die Jünger sollen für diesen Auftrag bereit sein, ihr gewohntes Umfeld zu verlassen. Denn es heißt hier, geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern. Wisst ihr, was das bedeutet? Alle Menschen auf der Welt sollen Christen werden. Das ist das, was hiermit gemeint ist. Menschen aus allen Völkern der Welt sollen Christen werden. Wenn hier von allen Nationen die Rede ist, dann sind Heiden und Juden gemeint. Im Matthäus-Evangelium lag am Anfang der Schwerpunkt sehr stark auf den Juden. Da heißt es zum Beispiel in Matthäus 10, in den Versen 5 und 6, diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach, geht nicht auf einen Weg der Nation. Das ist interessant. Jesus sagt, geht nicht zu den Heiden. Das ist Matthäus 10. geht nicht zu den Heiden, geht nicht in eine Stadt der Samariter, geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Andreas ist schon darauf eingegangen, zuerst sollte das Evangelium zu den Juden gebracht werden. Aber dennoch sehen wir im ganzen Matthäus-Evangelium, die Heiden sind nie so ganz aus dem Fokus. Das Matthäus-Evangelium beginnt in Kapitel 1 mit einem Geschlechtsregister. Wen finden wir da? Ruth, Heide. Rahab, auch keine Jüdin. Also die Heiden sind immer im Blick. In Kapitel 2 sehen wir die Weisen aus dem Morgenland, keine Juden. Sie kommen und beten an. In Kapitel 8 der römische Hauptmann aus Kapernaum, er wird Christ. Der römische Hauptmann am Kreuz, er wird Christ. Also die Heiden sind immer mit dabei, aber mit der zunehmenden Ablehnung seitens der Juden geraten die Heiden immer mehr ins Blickfeld. Und nun hier in Matthäus 18 finden wir dann den Höhepunkt. Eine Mission, die Mission Gottes ist eine Mission für alle Völker. Die Jünger Jesu sollen das Evangelium in die ganze Welt hinaustragen. Und ihr Lieben, das haben sie wirklich getan. Es ist spannend, mal in die kirchengeschichtliche Überlieferung zu gehen und zu gucken, wo hat wer das Evangelium hingebracht? Thomas der Zweifler ist bis nach Indien gegangen. Das steht nicht in der Bibel, aber das finden wir aus kirchengeschichtlicher Überlieferung. Ich habe euch mal eine Karte mitgebracht, hier an der Wand. Das Dunkelgrüne, das ist der Bereich, wo das Evangelium im ersten Jahrhundert des Christentums hingelangt ist. Ja, also Nordafrika ist dabei, die heutige Türkei, Griechenland, Italien, eventuell auch Spanien. Man weiß nicht, ob Paulus in Spanien war. Und dann, was ich besonders spannend finde, ist das Hellgrüne. Das ist der Bereich, wo das Christentum im zweiten Jahrhundert hingelangt ist. Und seht ihr da oben, da wo gleich der Pfeil erscheint, Kolonia. Eine Gemeinde gab es schon in Köln im zweiten Jahrhundert. Wisst ihr, was das für eine Gemeinde war? Nein, natürlich nicht. Wir wissen es nicht. Aber ich finde das ein Hammer. Das Evangelium breitet sich aus. Die Jünger sind gehorsam. Sie nehmen das Evangelium. Sie gehen. Die, die vorher Angst hatten, die versagt haben, sie gehen. Weil sie gehorsam sind, weil sie vom Evangelium getrieben sind, weil sie es nicht lassen können, davon zu reden, was sie gesehen und gehört haben. Ich finde das so ermutigend, wie sich das Evangelium ausgebreitet hat. Es gibt Christen, die sich aber heute die Frage stellen, gut, was mache ich jetzt aber mit diesem Missionsbefehl? Den hat Jesus doch nur seinen Jüngern gelehrt, oder? Oder meint dieser Missionsbefehl auch mich? Es gibt Christen, die das verneinen, die sagen, das hat Jesus seinen Jüngern gesagt, aber das gilt nicht mir. Das wäre ziemlich inkonsequent, das so zu behaupten, weil wir beziehen auch andere Aussagen, die Jesus seinen Jüngern gelehrt hat, auf uns. Wenn Jesus sagt, wachet und betet, dann sagen wir, ja, damit sind auch wir gemeint. Wenn er ihnen das Vaterunser lehrt, ja, das beten wir auch. Aber der Missionsbefehl, nee, das gilt ja nur den Jüngern. Das ist inkonsequent. Der Missionsbefehl gilt allen. Der Theologieprofessor Ulrich Lutz bringt es in seinem Kommentar zum Matthäus-Evangelium gut auf den Punkt, wenn er über den Missionsbefehl schreibt, er richtet sich nicht nur an die 11 am Anfang der Kirchengeschichte. Vielmehr sind die Apostel Identifikationsfiguren für alle Jünger und Jüngerinnen Jesu zu allen Zeiten, denen der Auftrag des Auferstandenen ebenso gilt. Ihr Lieben, der Missionsbefehl gilt auch uns als Nachfolger Jesu im 21. Jahrhundert. Jetzt sagst du, ja, Moment, André, ich bin aber nicht begabt. Ich habe nicht die Gabe der Evangelisation. Da bin ich doch raus, oder? Ganz so einfach ist das nicht. Schaut mal. Es gibt gewisse Gaben, die Gott verteilt, aber die Tätigkeiten werden von allen Christen eingefordert. Es gibt in 1. Korinther 12 tatsächlich die Gabe der Hilfeleistung. Diesen Menschen fällt es ganz besonders leicht, die Nöte anderer zu sehen und ihnen zu helfen. Aber ihr stimmt ja alle mit mir überein, dass alle Christen hilfsbereit sein sollen, oder? Dann gibt es auch in der Gabenliste die Gabe des Glaubens. Das sind Leute, die auch dann noch glauben und bereit sind, Sachen für Gott zu unternehmen, wenn andere sagen, oh, das ist mir jetzt ein bisschen zu risikoreich. Eine Gabe ist es, eine Gabe des Glaubens. Und dennoch sind wir doch alle irgendwie davon überzeugt, dass das von jedem Christen erwartet wird, an Gott zu glauben und Gott etwas zuzutrauen. Und schaut mal, das Gleiche ist der Fall mit der Gabe der Evangelisation. Es gibt die Leute, denen es ganz besonders einfach fällt, das Evangelium zu erklären. das Evangelium zu verkündigen. Die reden irgendwie immer nur davon. Aber grundsätzlich wird es von allen erwartet, dass wir unseren Glauben bezeugen, da wo wir sind, auf natürliche Art und Weise, dass wir nach Möglichkeiten Ausschau halten, Jesus zu bekennen. Ihr Lieben, Mission und Evangelisation sind nicht ein Freiwilligenprogramm der Gemeinde. Ich muss bekennen, ich habe lange Zeit in diese Richtung gedacht. Ich habe gedacht, Evangelisation, das ist ja ein Teilbereich der Gemeinde. Ich habe mich immer mehr so als den Bibellehrer verstanden und nicht als Evangelist. Und ich war froh, ja, der und der, die machen hier unsere evangelistischen Sachen. Ich habe damit nichts zu tun. Es ist gut, dass es die gibt. Mein Bereich ist ein ganz anderer. Natürlich kann es unterschiedliche Schwerpunkte geben. Aber Mission und Evangelisation, das ist nicht ein Teilbereich der Gemeinde. Da ist jeder gefragt. Denn allen Jüngern Jesu und allen Jüngerinnen gilt der Auftrag. Das war eine falsche Denkweise von mir und Gott hat mir in letzter Zeit das nochmal deutlich gemacht. André, es geht um das Evangelium. Es geht um den Missionsbefehl. Schaut mal in Offenbarung 20, Vers 15. Da wird uns nochmal bewusst, wie dringend die ganze Sache eigentlich ist. Da heißt es, und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Dieser Vers gibt uns einen Einblick in die Zukunft. Und er macht deutlich, diejenigen, die nicht an Jesus glauben, die werden am Ende der Zeit gerichtet. Mit anderen Worten, sie kommen in die Hölle. Das ist das, was dieser Vers sagt. Und die meisten von uns glauben das auch. Ja, das stimmt, das unterschreiben wir. Aber was macht so ein Vers mit uns? Der muss doch was mit uns machen. Randy Alcorn sagt dazu, und ich gebe ihm vollkommen recht, viele von uns beklagen die Tatsache, dass liberale Christen nicht an die Hölle glauben. Das tun wir auch, ne? Das beklagen wir. Wir glauben noch an die Hölle, aber die dann nicht mehr. Die sind liberal, berechtigt, sie sind liberal. Aber, jetzt schreibt er weiter, doch es gibt noch eine größere Schande, nämlich, dass wir, die wir durchaus an die Hölle glauben, so wenig Anstrengungen unternehmen, um andere davon abzuhalten, dorthin zu gehen. Leute, der Mann hat recht. Der Mann hat sowas von recht. Das ist eine größere Schande. Zu wissen, ja, die Hölle wartet auf Menschen, die nicht an Jesus glauben. Ja, Jesus ist der einzige Weg, aber ich unternehme nichts dafür, dass Menschen gerettet werden. Ihr Lieben, die geistliche Not in dieser Welt ist so groß. Erst letztens war in der Idea Spektrum zu lesen, dass Stand 2017 2,1 Milliarden Menschen, das ist fast ein Drittel der Weltbevölkerung, noch nie etwas von Jesus gehört hat. Also hier ist nicht die Rede davon von denen, die nicht an Jesus glauben, sondern von denen, die es auch noch nie gehört haben. Wo bleiben die Christen, die bereit sind, ihr Leben zu investieren, damit diese Menschen von Jesus hören können? Die Not in dieser Welt ist groß, aber auch die Not in Deutschland ist groß, keine Frage. In Deutschland schätzt man die Zahl der wiedergeborenen Christen auf circa 2-3%. Das ist erstaunlich wenig. Die Landeskirchen, wir sehen es auf der Folie, sie erleben einen stetigen Mitgliederrückgang. Aber nicht nur das, immer weniger Menschen in unserem Land besuchen einen Gottesdienst. In der evangelischen Kirche längst zu sehen, war es auch noch nie sehr viel. Aber die Tendenz ist abnehmend. In der katholischen Kirche sah es 1995 noch besser aus, aber es geht auch rapide runter. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, okay, dann müssen wir wahrscheinlich mehr evangelisieren. Das Gegenteil ist leider der Fall. Vor einigen Wochen hat die Rheinische Kirche auf der Landessynode in Bad Neuenahr beschlossen, wir wollen Muslime nicht mehr bekehren. Offiziell genehmigt worden mit großer Mehrheit. Es wäre ja Intoleranz, jemanden zum Religionswechsel zu ermutigen. Ich sage, das ist das Liebloseste, was man machen kann. Ich liebe Muslime, deswegen will ich sie bekehren. Die evangelische Kirche offensichtlich nicht, zumindest in Teilen. Es gibt aber auch einen Trend innerhalb der evangelikalen Bewegung, der Sorgen macht. Immer mehr Werke setzen ihren Fokus nur noch auf diesseitige Hilfe, auf soziale oder medizinische Hilfe. Um das mal klarzustellen, soziale Hilfe ist sehr gut. Und wir haben aus Überzeugung hier auch eine Tafel gestartet. Jesus sagt, gebt ihnen zu essen. Jesus sagt in Matthäus 25, ich bin krank gewesen, ihr habt mich besucht. Wir haben auch einen sozialen Auftrag. Aber soziale Hilfe muss doch immer in Verbindung mit der Verkündigung des Evangeliums geschehen. Der Trend geht dahin, dass sehr viele Hilfswerke den Fokus nur noch auf das soziale Engagement setzen und nicht mehr auf Evangelisation. Es gibt mehr Hilfswerke unter den evangelikalen Bewegungen als klassische Missionswerke. Es ist nicht schlimm, dass es mehr Hilfswerke gibt, aber wo bleiben die Missionswerke? Versteht ihr, was ich meine? Das eine darf eben nicht auf Kosten des anderen geschehen. Die geistliche Not ist immer größer als die diesseitige Not. Jesus sagt in Matthäus 26, wenn der Mensch alles auf dieser Welt gewönne, aber doch Schaden an seiner Seele nimmt, das ist dramatisch. Das Jenseits, die jenseitige Not ist so viel größer. Liebe Gemeinde, ich glaube, wir Christen müssen aufwachen. Wir müssen aufwachen. Ich glaube, bei all der Berechtigung der sozialen Hilfe, die Gemeinde muss sich wieder neu fokussieren auf ihre Kernkompetenz, auf ihr Alleinstellungsmerkmal, und das ist die Verkündigung des Evangeliums. Jesus sagt, macht zu Jüngern. Das ist unser Auftrag. Eine Gemeinde, die Matthäus 28 nicht lebt, das hört sich jetzt hart an, aber ich meine es hundertprozentig so, wie ich sage, eine Gemeinde, die Matthäus 28 nicht lebt, hat keine Existenzberechtigung mehr. Sie kann sich als soziales Hilfswerk organisieren. Sie kann einen Verein gründen, zwecks Förderung religiöser Kulturpflege. Aber sie ist nicht mehr Gemeinde Jesu Christi, weil Gemeinde Jesu Christi ist per Definition Matthäus 28 Gemeinde. Wenn du dein Leben, ich möchte das auch mal auf die persönliche Ebene runterbrechen, wenn du dein Leben auf etwas völlig anderes als Matthäus 28 ausrichtest, verschwendest du dein Leben. Letzte Worte haben immer Gewicht und Jesu letzte Worte waren, Leute, macht zu Jüngern. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie können wir denn jetzt ganz praktisch an dem Missionsbefehl teilhaben? Und ich möchte euch einige praktische Möglichkeiten einmal aufzeigen. Es beginnt immer in unserem Herzen. Deswegen lautet mein erster Tipp, lass dein Herz von Gott bewegen. In Matthäus 9, Vers 36, da heißt es von Jesus, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus sieht die Menschen und er wird bewegt zutiefst in seinem Inneren. Und mein Gebet ist, Gott, bewege du unser Herz, dass wir die Menschen mit deinen Augen sehen. Alex Loschitz hat mir vor einiger Zeit mal erzählt von einem Freund, mit dem er zusammen in Köln reingefahren ist. Und plötzlich am Beifahrersitz fängt sein Freund an zu weinen. Und Alex sagt, was ist los mit dir, warum weinst du? Und er sagt, Alex, siehst du hier die Menschen in Köln? Die gehen alle verloren. Hast du mal über Köln geweint? Bewegt dich das, wenn du Menschen siehst beim Einkaufen? Wisst ihr, wir gehen so häufig durch die Stadt und wir achten nur auf den nächsten Sale, aber nicht auf die nächste Soul. Wir achten auf das nächste Angebot, aber wir sehen nicht die Menschen, die verloren sind. Mein Gebet ist für mich und für uns als Gemeinde, Herr, bewege du unser Herz neu, dass wir die Menschen mit deinen Augen sehen. Zweiter Tipp, bete für gottferne Menschen. Und das ist die Herausforderung in diesem Monat. Bete jeden Tag für 2 Personen. Fang einfach mal damit an. Ich persönlich bin davon zutiefst überzeugt, dass wenn wir regelmäßig für Menschen namentlich beten, Gott wird an ihrem Herzen arbeiten. Gott wird ihnen eine Chance geben, weil Gott gebraucht das Gebet. Das sehen wir von der ersten Seite der Bibel an bis zur letzten. Drittens, beginne mit der Umsetzung von Matthäus 28 in deinem Umfeld. Ich war am letzten Sonntag in einer Gemeinde in Jacksonville, Florida. Das ist eine relativ große Gemeinde, die auch ein eigenes Parkhaus hat oder besser gesagt eigene Parkhäuser. Und was mich so fasziniert hat, wenn man aus dem Parkhaus rausfährt, hängt über dem Tor ein großes Schild: You are now entering the mission field. Jetzt betrittst du das Missionsfeld. Und so werden alle Gemeindemitglieder, sobald sie das Gemeindegelände verlassen, daran erinnert, Hier, direkt vor Ort, beginnt das Missionsfeld. Ein solches Schild sollten wir zumindest gedanklich auch an unserer Haustür haben. Mission beginnt immer da, wo wir sind, in der Nachbarschaft, auf dem Arbeitsplatz, in der Schule. Da müssen wir auch gar nicht nach besseren Gelegenheiten Ausschau halten. Es beginnt immer da, wo wir sind. Es geht darum, Beziehungen zu Nichtchristen zu pflegen. Dazu werden wir in diesem Monat noch eine ausführliche Predigt hören, was es bedeutet, persönlich zu evangelisieren. Es ist wichtig, dass wir Freunde haben, die Jesus noch nicht kennen. Dass wir auch zu Nichtchristen freundschaftliche Beziehungen pflegen. Es geht darum, dass wir anders leben. Es geht darum aber auch, dass wir uns nicht des Evangeliums schämen und auch etwas sagen. Im digitalen Zeitalter kann man das Evangelium auch wunderbar über die sozialen Netzwerke verbreiten. Poste Bibelverse, poste dein Zeugnis, was auch immer. Die digitale Welt ist eine reale Welt. Und auch in dieser Welt sind wir aufgefordert, das Evangelium zu verbreiten. Viertens, unterstütze missionarische Projekte. Das kann man in drei Formen tun. Einmal über das Gebet. Wir können uns Gebetsanliegen von den verschiedenen Missionsprojekten unserer Gemeinde einholen, indem wir die Verantwortlichen darum bitten. Sie geben gerne Gebetsanliegen weiter. Wir können Missionswerke anschreiben und den Rundbrief abonnieren. Da stehen immer Gebetsanliegen drin. Das ist das eine, was wir tun können, für Mission zu beten. Wir können aber auch mitarbeiten. Mitarbeit ist so wichtig in der Mission. Und ich würde sagen, es ist gut, wenn jeder Christ zumindest einen Dienst hat, der auch mit einem missionarischen Anliegen zusammenhängt. Es kann aber auch die persönliche Evangelisation zu Hause sein. Auch das ist ein Dienst in der Gemeinde. Jesus sagt schon, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter im Zusammenhang mit der Mission. Überall in missionarischen Projekten werden Mitarbeiter gebraucht, auch in unserer Gemeinde. Ich möchte so ein paar Projekte hier einmal wirklich erwähnen. Ich möchte vor allen Dingen Active Zone heute nennen. Es braucht Mitarbeiter unserer Gemeinde, die hingehen und Alex unterstützen, Kids und Teens aus unserem Stadtteil zu erreichen. Wisst ihr, Alex hat vor mehr als 10 Jahren alles aufgegeben, seinen Beruf. Er ist auf die Bibelschule gegangen, weil er ein Herz für diese Teens hat. Das war seine Berufung. Ich frage mich, was ist in diesen 10 Jahren in uns passiert? Hat Gott keinen von uns berufen, da jetzt mit auf den Zug zu springen? Einige setzen sich da ein und das ist wunderbar. Aber sind wir vielleicht zu bequem, zu gehen und uns für Kids und Teens zu investieren, die vielleicht nicht immer einfach sind, aber die Liebe Gottes brauchen? Ich möchte auch die KLB nennen. Es ist kein Geheimnis, dass Katharina Görzen bald in einigen Jahren auf Rente gehen wird. Wer übernimmt die Zweigstelle? Wer setzt sich dafür ein, dass Kinder mit dem Evangelium konfrontiert werden? Wo sind die Leute, die bereit sind zu gehen? Wer führt diese gesegnete Arbeit weiter? Mitarbeiter sind gefragt, aber auch Finanzen. Mission hängt mit Geld zusammen. Das ist schon immer so gewesen. Missionarische Projekte sind vom Geld abhängig. Du kannst kein Café betreiben ohne Geld. Du kannst keine Bibel übersetzen ohne Geld. Du kannst keine Bibel verteilen, wenn wir an die Gideons denken, ohne Geld. Du kannst keine Missionare aussenden ohne Geld. Es funktioniert nicht. Wir als Gemeinde haben uns gesagt, wir wollen Menschen gewinnen. Und ich bin so froh, wir haben in diesem Jahr in unserem Budget knapp 15.000 Euro mehr eingeplant für die Mission, als wir es letztes Jahr geplant haben. Damit wollen wir ein Signal setzen. Matthäus 28 ist an unser Portemonnaie geknüpft. Viele von euch kennen wahrscheinlich den Film Schindlers Liste. Oskar Schindler, ein Geschäftsmann, ein Unternehmer, der im Dritten Reich ca. 1200 Juden vor den Nazis rettete. Am Ende dieses Films gibt es eine herzzerreißende Szene. Oskar Schindler schaut auf sein Auto, er schaut auf seine goldenen Manschettenknöpfe und er bedauert, dass er nicht noch mehr Geld investiert hat, um noch mehr Leben zu retten. Wisst ihr, ich möchte am Ende meines Lebens nicht auf mein Geld und auf meinen Besitz schauen und bereuen, warum habe ich nicht noch mehr in die Mission gegeben? Weil dadurch könnten vielleicht noch mehr Menschen gerettet werden. Ich will das nicht. Und es liegt in unserer Hand. Wir können Entscheidungen treffen, wohin, was geht. Fünftens, nimm an einem Kurzzeitmissionseinsatz teil. Damit kannst du anfangen. Ich weiß, einige Leute sind skeptisch gegenüber Kurzzeitmissionseinsätzen. Was bringt das schon, mal für 6 Wochen weg zu sein und dann bist du ja eh wieder zu Hause? Ich möchte euch 3 Vorteile oder 3 Aspekte nennen, die, warum ein Missionseinsatz wertvoll ist. Einmal die Identifikation mit einem konkreten Projekt. Meine Frau und ich waren beispielsweise letztes Jahr in der Ukraine im Mai und wir haben uns ein Waisenprojekt angeschaut. Und wenn du vor Ort bist, da bekommst du ein Herz für die Sache, weil du es gesehen hast, weil du da warst. Du identifizierst dich viel stärker mit einem Projekt, wo du selbst warst. Und das ist ein Vorteil, deswegen macht es Sinn, Missionsprojekte zu besuchen in Form eines Kurzzeiteinsatzes. Du betest viel mehr dafür. Aber auch die Horizonterweiterung. Beziehungen werden gebildet zu Christen im Ausland, das ist wertvoll, aber auch zu Missionaren konkret. Du siehst die Missionare bei ihrer Arbeit, du lernst sie persönlich kennen, du lernst ihr Herzensanliegen kennen, du kannst von ihnen lernen. Und drittens, der Ruf in die Mission, der erfolgt häufig auf dem Missionsfeld. Ganz viele jetzige Missionare haben den Ruf Gottes, in die Mission zu gehen, da verspürt, wo sie einen Kurzzeiteinsatz gemacht haben. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, das auch vielleicht in diesem Jahr oder im nächsten Jahr mal anzupeilen. Und unter gewissen Umständen unterstützen wir das als Gemeinde sogar finanziell, wenn du einen Missionseinsatz machen möchtest. Einen letzten Tipp, den ich hier weitergeben will, da ist es eigentlich nicht nur ein Tipp, es ist ein dringender Rat. Signalisiere Gott, hier bin ich, sende mich. Das ist das Gebet des Jesaja. Das ist ein gefährliches Gebet, oder? Ich meine, insofern gefährlich, dass es uns aus unserer Komfortzone rausholt. Nicht jeder hat so gebetet. Jona sagt, hier bin ich, ich gehe nicht. Mose sagt, hier bin ich, schick Aaron. Jesaja sagt, hier bin ich, sende mich, sende mich. Wir sollten bereit sein, dahin zu gehen, wo Gott uns haben will. Wahrscheinlich wird das da sein, wo wir gerade sind. Aber wir sollten offen sein, auch unsere Komfortzone zu verlassen, bis ans Ende der Welt zu gehen, wenn Gott uns da haben will. Wisst ihr, was mich seit einiger Zeit beschäftigt, wenn ich an unsere Gemeinde denke? Wir sind eine relativ große Gemeinde. Wir haben etwa 500 Mitglieder. Und ihr Lieben, wir haben keinen Missionar ausgesandt ins Ausland. Wir haben einige hier in Deutschland, das ist wunderbar. Aber wir haben noch keinen Missionar ausgesandt, obwohl 2,1 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt noch nie von Jesus gehört haben. Kann es sein, dass Gott wirklich niemanden unter uns berufen hat von 500? Kann es sein, dass wir tendenziell viel zu stark auf dem Diesseits orientiert sind? Mein Wohlstand, mein Wohlergehen. Und ich muss ja auch an meine Familie denken. Wir können doch nicht mit Kindern aufs Missionsfeld gehen. Ich frage mich immer, wo bleibt die Hingabe heute? So dieser Drang, ja, ich brenne für Jesus und ich bin bereit, Dinge mit Gott zu wagen. Wie Petrus, der aus diesem Boot ausgestiegen ist und auf Wasser gegangen ist. Dass wir aussteigen aus unserem Boot der Bequemlichkeit und zu sagen, ja, Herr, ich bin bereit. Ich bin bereit, mein Haus zu verkaufen. Ich bin bereit, alles stehen und liegen zu lassen. Wenn du mich rufst, Herr, dann gehe ich. Hier bin ich. Sende mich. Weißt du, Jesus möchte dich gebrauchen. Er hat einen Plan für dein Leben und das ist eine ermutigende Nachricht. Jesus hat einen Plan für diese Welt und du bist Teil seines Plans. Ich finde das so ermutigend zu wissen, Gott hat einen Plan für mein Leben, der wichtiger ist als mein Leben. Gott hat einen Plan mit dieser Welt, Gott hat einen Auftrag für diese Welt und dieser Auftrag ist so viel größer und wichtiger als mein eigenes Leben. Die Frage heute Morgen ist, bist du bereit, dich von Gott gebrauchen zu lassen, indem du einfach sagst, ja Herr, hier bin ich, sende mich, mach du mit mir, was du willst, du bist mein Herr, ich gehöre dir. Das ist sehr herausfordernd und es ist herausfordernd für mich. Aber schaut mal, ich möchte nicht schließen, ohne auf die Ermutigung am Ende von Vers 20 einzugehen. Jesus versichert seinen endlosen Beistand. In Vers 20 heißt es, nachdem Jesus den Jüngern den Auftrag erteilt, da sagt er, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus weiß doch, dass seine Jünger Hilfe brauchen. Die haben alleine versagt. Und er sichert ihnen jetzt den Beistand zu, ich bin mit euch. Aber diese Zusage, ich bin mit euch, die muss ja im Zusammenhang gesehen werden. Jesus sagt, macht zu Jüngern und ich bin mit euch. Ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ich irgendwo an der Wand diesen Schriftzug sehe, nur Vers 20 drauf und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Aber Vers 19 steht nicht mit dabei. Ja, das macht zu Jüngern, lassen wir weg und sagen, Jesus, Hauptsache du bist bei uns. Es ist ein Zusammenhang. Jesus sagt, macht zu Jüngern und ich bin bei euch. Manchmal wollen wir nur, dass Jesus bei uns ist, aber wir wollen nicht Jünger machen. Das muss man zusammen sehen. Macht zu Jüngern und ich bin bei euch. Und das ist ein göttliches Prinzip. Da, wo Gott einen Auftrag gibt, da befähigt er auch. Schaut mal, Mose. Gott gibt Mose einen Auftrag und sagt, geh zu Pharao. Mose, ich bin bei dir. Gott sagt es zu Gideon, einem Richter. Er sagt, befreie du mein Volk von den Midianitern. Gideon, ich bin mit dir. Da gab es den Propheten Jeremia, der hat sich viel zu jung gefühlt, um zu predigen. Und Gott sagt, Jeremia, predige, ich bin mit dir. Und auch hier im Matthäus-Evangelium sagt Jesus, geht hin, macht zu Jüngern, ich bin mit euch. Und zwar alle Tage. Wisst ihr, was hier im Griechischen steht? Alle Tage. Bis zur Wiederkunft. Er ist immer bei uns, jeden Tag, in guten und in schlechten Zeiten. Aber er sagt, geh hin, mach zu Jüngern. Wenn wir das tun, erleben wir Gottes Beistand. Ich möchte an dieser Stelle von mir berichten, wo ich das einmal sehr besonders erlebt habe. Ich habe das schon mal an einer anderen Stelle erzählt, aber will das jetzt noch mal unter einem anderen Aspekt erzählen. Ich war immer sehr schüchtern. Ich konnte nicht vor Menschen reden. Wirklich nicht. In meiner Berufsschulklasse, der Lehrer hat mich darum gebeten, André, bitte halte einen Fachvortrag vor der Klasse. Ich habe gesagt, nee, mache ich nicht. Ich stelle mich nicht vor diese Klasse. Der Lehrer sagt vor allem, André, wenn du das nicht tust, kriegst du eine 6. Ich habe gesagt, ich nehme die 6. Ich stelle mich nicht vor diese Klasse. Wirklich, so war ich, total schüchtern. Und dann, wir sind immer noch in der Berufsschule, das Jahr neigt sich zum Ende. Ich weiß, ich werde diese Leute nie mehr wiedersehen. Weihnachten steht an. Plötzlich legt Gott es mir aufs Herz. André, nutzt die Weihnachtsfeier, um eine Andacht vor der Klasse zu halten, eine evangelistische. Ich dachte, einen Fachvortrag vor der Klasse zu halten, weil mir zu suchen, eine Andacht zu halten, ist doppelt schwer. Aber es hat mich nicht losgelassen. Wisst ihr, Gott hat mich so gepackt und gesagt, André, du machst das. Ich habe gesagt, alles klar, Herr, ich mach's. Ich habe mich dahingestellt und ich kann euch sagen, ich habe so sehr den Beistand Gottes erfahren, wie selten an anderen Stellen in meinem Leben. Gott ist bei uns, wenn wir mit dem Evangelium unterwegs sind. Er steht uns bei. Die Klasse war mucksmäuschenstill. Nach der Andacht kamen sogar Leute aus der Parallelklasse dazu und haben sich die Handouts mitgenommen, die ich verteilt habe. Gott hat es gesegnet in der Schwachheit. Schaut mal, ich finde das so ermutigend, es geht gar nicht um unsere Stärke. Vielleicht fühlst du dich heute jetzt hier ziemlich erschlagen und sagst, ja, das muss ich tun, ich kann es nicht. Willkommen im Club. Willkommen im Club. Wir können es nicht. Wir sind schwach, wir haben Angst. Aber Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Und wir müssen Vers 20 mit Vers 18 zusammen sehen. Derjenige, der sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, der sagt in Vers 20, ich bin bei euch alle Tage. Ich möchte euch heute Morgen herausfordern, sehr konkret auf diese Predigt zu antworten. Wenn du Gott heute Morgen sagen möchtest, ja Herr, ich will dir mein ganzes Leben weihen. Ich will nur für dich leben. Ich will dir folgen. Ich möchte mich des Evangeliums nicht mehr schämen. Ich will mich von dir gebrauchen lassen. Dann kannst du während den drei Liedern, die wir jetzt gleich singen werden, nach vorne kommen. Hier werden vor der Bühne Gebetspartner verteilt stehen und du kannst zu einem dieser Leute kommen und mit deinem Kommen ein Zeichen setzen. Ja, Herr, ich will mich von dir gebrauchen lassen, weil du mir beistehst. Und es ist gut, zusammen füreinander zu beten, dass wir Mut haben, Jesus zu bekennen. Das kannst du tun, während wir gleich die drei Lieder stehend singen. Außerdem liegen hier dann auch gleich die Aufkleber vorne, von denen Andreas gesprochen hat. Du kannst dir auch einen solchen Aufkleber mitnehmen im Zusammenhang dieser Aktion, wenn du Jesus auch in dieser Form bekennen möchtest. Vielleicht möchtest du aber auch heute Morgen die Entscheidung treffen, für Jesus zu leben. Vielleicht sitzt du hier, du hast vom Evangelium gehört und stellst fest, Jesus ist noch nicht in mein Leben gekommen. Jesus, ich möchte dir heute mein Leben zur Verfügung stellen. Komm du in mein Leben, vergib du mir meine Sünden. Ich möchte diese befreiende Gnade in meinem Leben erfahren. Auch dann kannst du nach vorne kommen zu einem der Gesprächspartner. Vielleicht sagst du, ich bin schon Christ, aber ich habe mich noch nicht öffentlich zu Jesus bekannt in der Taufe. Ich habe mich bisher des Evangeliums geschämt. Ich habe meinen Glauben noch nicht öffentlich gemacht. Wenn du heute die Entscheidung treffen möchtest, bei der nächsten Taufe will ich dabei sein, auch dann kannst du nach vorne kommen, während wir die nächsten Lieder singen und im Gebet mit einer Person das festmachen.